Peter Spork, die Vermessung des Lebens. Wie wir mit Systembiologie erstmals unseren Körper ganzheitlich begreifen und Krankheiten verhindern, bevor sie entstehen. Gelesen von Arvid Schalle und Michel Winter.
Es ist ein lang gehegter Menschheitstraum, eines Tages sämtliche Krankheiten heilen zu können. Doch was wäre, wenn wir typische Volks- und Alterskrankheiten nicht nur effektiver therapieren, sondern von vornherein verhindern könnten? Dies ist die Vision der Systembiologie. Und sie ist längst in greifbare Nähe gerückt. Systembiologen modellieren biologische Prozesse mit Hilfe der Mathematik. Sie vermessen und berechnen also das Leben. Doch was heißt Leben überhaupt? Und wie und wozu sollte man es vermessen? Diesen und weiteren faszinierenden Fragen aus der Welt der Gesundheitsforschung gehen wir in den folgenden Blinks genauer nach. Darin lernst du, wie du deine biologische Uhr zurückdrehen kannst, was dir ein digitaler Zwilling bringt und warum die Medizin, so wie wir sie kennen, ein Auslaufmodell ist. Als leidenschaftlicher Fan der Systembiologie und der Epigenetik ist Spork überzeugt. Wenn sich ihre bahnbrechenden Erkenntnisse mit neuester Technik umsetzen lassen, werden wir zukünftig in der Lage sein, unser Gesundheitsschicksal weitgehend selbst zu bestimmen.
Blink Nummer 1. Das systemische Ticken der biologischen Uhr.
Wie alt fühlst du dich? Vermutlich ein wenig jünger oder auch älter, als in deinem Ausweis steht. Damit könntest du gar nicht so falsch liegen. Neben dem kalendarischen gibt es nämlich auch ein biologisches Alter. Es besagt, wie fit, gesund und widerstandsfähig, kurz, wie jung oder alt wir biologisch betrachtet sind. So könnte ein 50-jähriger Mann körperlich erst 45 sein oder schon 53. Seit 2011 lässt sich unser biologisches Alter sogar wissenschaftlich messen. In diesem Jahr präsentierte der Biostatistiker und Genetiker Steve Horvath die erste epigenetische Uhr, auch bekannt als Horvath's Clock. Mithilfe eines Algorithmus konnte er aus wenigen epigenetischen Markierungen an der DNA eines Menschen erstaunlich präzise dessen Alter berechnen. Du weißt nicht, was epigenetische Markierungen sind? Das erklären wir später noch genauer. Zuerst aber mal die Frage, was ist daran so interessant? Nun, das biologische Alter beziffert unseren Gesundheitszustand. Es verrät, wie wir bisher gelebt haben, wie schnell wir altern, wie groß unser Krankheitsrisiko und letztlich wie hoch unsere Lebenserwartung ist. Das wirklich Aufregende aber ist, dass wir unser biologisches Alter beeinflussen können. Ein simples Beispiel. Die Biologin Raphaele Shakes fand Hinweise, dass Menschen, die regelmäßig meditieren, langsamer altern. Der Alterungsprozess ist umso mehr verlangsamt, je länger die Person bereits Meditation praktiziert. Sollten wir uns also täglich auf ein Kissen pflanzen und in Stille verharren? Das könnte sicher nicht schaden, ist aber auch kein Muss. Denn Meditation ist nur eine von buchstäblich tausenden Stellschrauben, mit denen wir unser Leben in Richtung Gesundheit lenken können. Doch was ist Gesundheit überhaupt? Kleiner Tipp: Es ist nicht das Gegenteil von Krankheit. Gesundheit ist auch kein Zustand des kompletten körperlichen, mentalen und sozialen Wohlbefindens, wie die Weltgesundheitsorganisation WHO behauptet. Nach dieser Definition wäre wohl so ziemlich niemand auf der Welt gesund, jedenfalls nie länger als für ein paar Minuten. Doch was ist Gesundheit dann?
Die treffendere Antwort lautet: Gesundheit ist ein lebenslanger, fließender Prozess und wir können ihn beeinflussen.
Körper, Psyche, Gene, Umwelt. Unser Organismus ist ständig verschiedensten Einflüssen ausgesetzt und reagiert darauf, indem er sich verändert. Er passt sich an. Dabei sind es eher selten Einzelereignisse, die zu lebensrelevanten Veränderungen führen. Ein einziges Mal meditieren schenkt dir nicht automatisch 5 Jahre mehr Lebenszeit. Vielmehr geht es bei Gesundheit um das systemische Zusammenspiel abertausender Faktoren. Und damit steigen wir ein in die Welt der Systembiologie.
Blink Nummer 2. Das heilende Datenkonglomerat des Systembiologen.
Wo tut's denn weh? Diese typische Arztfrage weist auf ein grundlegendes Problem hin. Die moderne Medizin ist fixiert auf einzelne Organe, Symptome und Krankheiten. Nicht nur wird sie immer spezialisierter, aufwendiger und kostspieliger, sie versagt auch bei ihrer eigentlichen Aufgabe, die Gesundheit der Menschen zu erhalten. Statt den Körper ausschnittsweise zu betrachten, sollte die Medizin in Netzwerken denken. So, wie es die Systembiologie bereits seit etwa 100 Jahren vormacht. Systembiologen denken systemisch. Eine Ärztin fragt, wie hoch ist der Blutdruck? Ein Systembiologe will wissen, was hat die Person heute Morgen gegessen? Wie oft hat sie sich bewegt? Wie oft haben sich ihre Vorfahren bewegt? Und, und. Es geht darum, ein möglichst ganzheitliches Bild des Menschen zu bekommen. Einzelne Zellen, Organe oder Organismen interessieren Systembiologen wenig. Sie wollen die Beziehungen zwischen ihnen verstehen. Wer Systembiologie in Aktion sehen will, sollte nach Kentucky in den USA fahren. Dort läuft seit 2015 das digitale Gesundheitsprogramm AIR Louisville mit 1147 Personen, die an Asthma oder der Lungenkrankheit COPD leiden. Alle Teilnehmer wurden zu Beginn mit einem Inhalator ausgestattet. Der Clou? Die Inhalationsgeräte verfügen über GPS und senden permanent Daten an die Gesundheitswissenschaftler. Aus den bislang über 1,2 Millionen Daten, darunter 251.000 Inhalationsstöße, kalkulierten Statistiker, wann, wo und wie oft die Menschen zum Inhalator greifen. Zusätzlich bezogen sie Daten aus der jeweiligen Umwelt mit ein. Basierend auf diesen Daten pflanzte die Stadt Louisville Bäume, beruhigte Hochverkehrszonen und schickte Warnungen an die Teilnehmer, wenn sich die Luftqualität verschlechterte. Mit Erfolg. Die Betroffenen griffen 78% seltener zum Inhalator und die Zahl ihrer symptomfreien Tage verdoppelte sich. Dies ist nur eines von vielen systembiologischen Projekten. Weltweit erfassen und verarbeiten Forscherinnen alle nur denkbaren Daten rund um den Menschen. Blutwerte, Genaktivität, Cortisolspiegel, Wetterdaten und noch mehr. Neben dem Datensammeleifer haben sie eines gemein. Es geht ihnen weniger darum, Krankheiten zu bekämpfen. Ihr Ziel ist es vielmehr, die Gesundheit der Menschen zu unterstützen. Ein fundamentaler Unterschied.
Kurz gesagt, die Systembiologie betrachtet Organismen nicht als isolierte Phänomene, sondern als Netzwerke ineinandergreifender Prozesse, die man mit Daten messen kann.
Kein Wunder, dass sie einen so ausgeprägten Datenhunger besitzt. Viele sprechen schon von der Big Data Präzisionsmedizin. Denn es bleibt nicht beim bloßen Sammeln und Analysieren. Dank mathematischer Verfahren können Forscher biologische Prozesse heute bis ins kleinste Detail modellieren und damit ein Stück weit in unsere Zukunft sehen.
Blink Nummer 3. Rechnen, bis der Arzt nicht mehr kommen muss.
Im Westen von Barcelona steht eine besondere Kirche. In ihrem Inneren befindet sich kein Altar, sondern Mare Nostrum, eine der größten Supercomputer der Welt. Die Kosten für Bau und Betrieb? Schlappe 223 Millionen Euro. Die Rechenleistung? 200 Petaflops. Das sind, halte ich fest, 200 Billiarden Rechenoperationen. Pro Sekunde. Statt zu Gott zu beten, arbeiten die 120 Wissenschaftler mit Mare Nostrum daran, das Leben zu modellieren. Sie spielen also selbst ein bisschen Gott. Rechenpower und Speicherkapazitäten sind in den vergangenen Jahren förmlich explodiert. Gleichzeitig werden Algorithmen immer komplexer, künstliche Intelligenz, kurz KI, wird ausgereifter und ihr Teilgebiet Deep Learning ist aus der Wissenschaft ohnehin längst nicht mehr wegzudenken. Die Systembiologen freut's. Sie können nach Herzenslust Lebewesen vermessen, Prozesse simulieren und Prognosen erstellen. Insbesondere Deep Learning, also maschinelles Lernen dank künstlicher neuronaler Netze, leistet ihnen dabei wichtige Hilfe. Wie? Stell dir bitte einmal kurz die 37 Billionen Körperzellen in deinem Körper vor. Und nun rechne 23.000 Gene, 80.000 Proteine, 38 Billionen Mikroben, 300 Gewebearten und ein paar Organe dazu. Sie alle interagieren natürlich miteinander. Und boom, plötzlich haben wir, wie viele Daten? Richtig, so viele, dass es kein menschliches Gehirn erfassen kann. Hier kommt Deep Learning ins Spiel. Es kann gigantische Datenmengen analysieren und darin versteckte Muster und Gesetzmäßigkeiten erkennen. Die Wissenschaftler in Barcelona nutzen das, um den menschlichen Organismus Stück für Stück virtuell zu rekonstruieren und die Daten zu integrieren. Wie sind Zellen, Gewebe und Organe aufgebaut? Was sind ihre Funktionen? Wie reden sie miteinander? Das Ziel ist es, dieses Netzwerk eines Tages mit den Daten realer Personen zu füttern und so einen digitalen Zwilling zu erschaffen. So ein digitaler Zwilling ist äußerst praktisch. An ihm können Wissenschaftler verschiedene Szenarien simulieren und präzise berechnen, was diese oder jene Veränderung im System bewirkt. Wenn ich meine Kalziumzufuhr erhöhe, ist das dann gut oder schlecht für mich? Wie wirkt sich eine Stunde Yoga auf meinen Organismus aus? Kann ich das Stück Torte noch essen oder ist mein persönliches Zuckerlimit damit überschritten?
Du siehst, dank KI, gestiegener Rechenleistung und komplexer Algorithmen kann die Systembiologie die Lebensnetzwerke ganzer Organismen nachbauen.
Bis jeder von uns einen digitalen Zwilling haben wird, ist es noch ein langer Weg. Doch die Systembiologen sind sich sicher. Wenn es soweit ist, werden die digitalen Doppelgänger die Medizin revolutionieren. Vielleicht wird sie dadurch sogar in großen Teilen überflüssig.
Blink Nummer 4. Mini-Gehirne für alle.
Mit Rechenpower, KI und Algorithmen allein wird natürlich noch keine Wissenschaftsgeschichte geschrieben. Es gibt jedoch zwei weitere Trends, die der Systembiologie zusätzlichen Schub verleihen. Die rasanten Entwicklungen in der Einzelzellbiologie und in der Organoidzüchtung. Lange dachte man, Zellen desselben Typs seien alle gleich. Kennst du eine Leberzelle, kennst du alle. Doch weit gefehlt. So fand etwa das Forscherteam um Céline Vallon vom Institut Curie in Paris heraus, dass sich die Brustkrebszellen erkrankter Frauen unterscheiden können. Mit fatalen Folgen. Bei einigen Zellen waren bestimmte Gene epigenetisch so eingestellt, dass sie durch die Behandlung aktiviert wurden. Dadurch wurde eine Zelle resistent gegen die Behandlung und der Krebs hatte leichtes Spiel. Ebenfalls bahnbrechend, Forscher können mittlerweile präzise berechnen, aus welchem Teil eines Gewebes oder Organs eine isolierte Zelle stammt und welche Aufgaben sie dort übernimmt. Sie lernen die Zellen also gewissermaßen persönlich kennen, statt wie früher nur Typen zu bestimmen. Mit der Leberzelle Perdu. Hier passiert wichtige Grundlagenforschung. Doch es geht noch besser. Die nächste Dimension der Zellbiologie steht schon in den Startlöchern. Die sogenannte Organoidforschung. Organoide sind künstlich gezüchtete Mini-Organe und gerade der letzte Schrei in der Systembiologie. Aus gutem Grund, denn die winzigen Lebern, Nieren, Herzen und Gehirne erlauben Forschern, das Zusammenspiel der Zellen hautnah zu verfolgen. Quasi Forschung am lebenden Modell, nur ohne die lästigen Moralbedenken. Denn die Organoidforschung kommt ohne Tierversuche und Stammzellen von Embryonen aus. Jürgen Knoblich vom Wiener Institut für molekulare Biotechnologie züchtet etwa Mini-Gehirne aus menschlichen Stammzellen. Die nur stecknadelkopfgroßen, kugeligen Zellhaufen haben zwar keine Blutgefäße, verfügen aber über Nervenzellen, die sich vernetzen und sogar gehirntypische Schichten aufbauen. Wie lebensecht die Mini-Gehirne reagieren, zeigte sich, als Knoblich sie mit dem Zika-Virus infizierte. Genau wie die echten Gehirne von Föten infizierter Mütter blieben sie daraufhin im Wachstum zurück. Das Potenzial der Organoidzüchtung ist riesig. Forscher können in 3D studieren, wie sich Zellen zu gesunden Geweben und Organen entwickeln. Sie erfahren aber auch, was wo und warum im System schiefläuft, wenn Krankheiten entstehen. Darüber hinaus können sie an Organoiden Krankheitsverläufe simulieren und Medikamente testen.
Kurz gesagt, Fortschritte in der Einzelzellbiologie und Organoidzüchtung lassen Forscher besser verstehen, was in gesunden und kranken Organismen auf Zellebene geschieht.
Von den Mini-Organen ist es gar kein so großer Schritt mehr zum Original. Künstliche Bauchspeicheldrüsen gibt es bereits. Theoretisch wäre es also eines Tages möglich, schwerkranken Menschen genetisch perfekt auf sie zugeschnittene Ersatzorgane bereitzustellen.
Blink Nummer 5. Genetik war gestern.
2003 entschlüsselten Forscher erstmals das komplette Genom eines Menschen. Seitdem können wir immer wieder dubiose Anzeigen lesen, die allerhand versprechen. Entdecken Sie Ihr genetisches Potenzial! Solche reißerischen Slogans suggerieren, das genetisch festgelegt ist, wie gesund, krank, intelligent, ja sogar wie dick oder dünn wir werden. Auch die Wissenschaft war lange von der Allmacht der Gene überzeugt, bis die Epigenetik sie eines Besseren belehrte. Gerade einmal 1,5% unserer DNA sind für die Kodierung von Proteinen zuständig, also den Bausteinen, aus denen wir letztlich bestehen. Die restlichen 98,5% sind epigenetisches oder nebengenetisches Material. Forscher hielten es lange für unnütze Müll-DNA. Doch wie wir heute wissen, hat der vermeintliche Müll in Wahrheit enorm wichtige Funktionen. Er hilft den Zellen dabei, die Gene zu regulieren und ganze Regulationsnetzwerke aufzubauen. Du kannst dir das Epigenom als ein großes Netzwerk aus Schaltern und Dimmern vorstellen. Sie registrieren sämtliche Veränderungen im System und können Gene nach Bedarf an- und ausknöpfen oder rauf- und runterdimmen. Damit bildet das Epigenom nicht nur das Gedächtnis und die Identität unserer Zellen, es sitzt auch am Schaltpult unserer Gesundheit. Denn du erinnerst dich, Gesundheit ist die Fähigkeit zur Anpassung. Und das Epigenom ist der wesentliche Treiber dieser Anpassung. Während sich unser genetischer Code Zeit unseres Lebens nicht groß verändert, ist das Epigenom ein echter Verwandlungskünstler. Von jedem seiner Einsätze bleiben Spuren an den Zellen zurück, sogenannten epigenetischen Markierungen. Auf die wollen wir ja seit Blink 1 zurückkommen. Mit ihrer Hilfe ermitteln Wissenschaftlerinnen jedenfalls, welche Gene gerade benutzt werden können und welche nicht. Das entscheidende Stichwort an dieser Stelle lautet gerade. Denn das Epigenom liefert uns immer eine Momentaufnahme. Morgen kann alles schon ganz anders aussehen. Wie gesund wir sind und wie schnell wir altern, hat also nur wenig mit unseren Genen zu tun. Entscheidender sind Lebensstil, Umwelt und Vergangenheit. Damit beschäftigt sich zum Beispiel Charlotte Manistee vom University College in London. 2020 fand die Kardiologin in einer Studie heraus, dass schon ein einziger Marathon wie ein Jungbrunnen wirkt. So verjüngte sich das Herz-Kreislauf-System der 138 Probanden nach dem sechsmonatigen Training um ganze 4 Jahre.
Wir halten fest, dass Gene nur wenig Einfluss auf unsere Gesundheit haben. Wichtiger ist, wie wir leben und welchen Umwelteinflüssen wir täglich ausgesetzt sind.
Egal, ob du gerade für einen Marathon trainierst oder seit Wochen überarbeitet bist, deine kleinen epigenetischen Zelladministratoren registrieren alles. Das heißt aber auch, dass du die Weichen deiner Gesundheit jeden Tag neu stellen kannst.
Blink Nummer 6. Mögen die Mikroben mit dir sein?
Fühlst du dich manchmal allein? Musst du gar nicht. 38 Billionen nicht-menschliche Kleinstlebewesen sind immer bei dir. Nicht alle deiner winzigen Mitbewohner sind dir wohlgesonnen, aber die überwiegende Mehrheit arbeitet nur für dich. Oder du für sie, da ist sich die Wissenschaft nicht ganz einig. Fest steht, dass das Mikrobiom, darum geht es hier, im Körper lebenswichtige Aufgaben verrichtet, ohne die wir ganz schön alt aussähen. Der Großteil unserer Mikroorganismen lebt im Darm. 99% sind Bakterien, der Rest Pilze und Viren. Was die machen? Nun, sie helfen beim Verdauen und Verwerten von Nahrung, klar. Daneben wehren sie aber auch Krankheitserreger ab, halten unser Immunsystem am Laufen und stabilisieren den Stoffwechsel. Die Zusammensetzung des Darmmikrobioms ist von Mensch zu Mensch verschieden. Sie hängt, wie so vieles, von Erbe, Umwelt und Vergangenheit ab. Neben den Genen bestimmt vor allem die Ernährung über unsere Mikrobenpopulation. Wer seine Essgewohnheiten radikal umstellt, ändert sein Darmmikrobiom schon innerhalb eines Tages. Doch auch andere Faktoren wie Stress, Schlaf, Medikamente und Bewegung sind von Bedeutung. Umgekehrt können Störungen des Mikrobioms zu Diabetes, Übergewicht und Morbus Crohn führen. Sogar das Gehirn kann durch ein gestörtes Mikrobiomgleichgewicht in Mitleidenschaft gezogen werden. Diverse Studien zeigen außerdem einen Zusammenhang von Mikrobiom mit Depressionen und Autismus. Eigentlich nicht verwunderlich, denn Darm und Gehirn sind über den Vagusnerv miteinander verbunden und tauschen ständig Informationen aus. Wie stark Mikrobiom und Gesundheit verlinkt sind, zeigen auch Experimente der Biologin Tracy Bale von der University of Maryland. Sie setzte schwangere Mäuse hohem Stress aus, woraufhin sich die Bakterienzusammensetzung in deren Vagina änderte. Dies schlug sich wiederum auf das Darmmikrobiom ihrer Nachkommen nieder. Die Folge: Die Tiere verhielten sich wie ihre gestressten Mütter. In einem weiteren Experiment verabreichte Bale dann jungen Mäusen nicht gestresster Mütter Bakterien aus der Vagina gestresster Mütter. Mit demselben Effekt. Das Mikrobiom kann also offensichtlich physiologische Veränderungen auslösen, die über Generationen hinweg weitergegeben werden.
Das zeigt uns, dass das Mikrobiom ein lebenswichtiges Netzwerk ist, dessen Einfluss sogar auf unsere Nachkommen wirkt.
Die Mikrobiomik könnte sich als entscheidender Player bei der Früherkennung und gezielten Behandlung von Krankheiten erweisen. Welche guten und welche schlechten Bakterien sind im Darm vorhanden? Stimmt das Gleichgewicht? Gibt es Auffälligkeiten? Auf Basis dieser Daten kann die Systemmedizin dann personalisierte Empfehlungen aussprechen, welches Medikament in welcher Dosierung bei diesem speziellen Mikrobiom am besten wirkt und die geringsten Nebenwirkungen hat.
Blink Nummer 7. Tore auf für die Datenflut?
Eines dürfte inzwischen klar sein. Die Systembiologie verschlingt und produziert unfassbare Mengen zum Teil hochsensibler Daten. Viele Menschen macht das skeptisch. Sie fragen: Was passiert mit meinen persönlichen Gesundheitsdaten? Wie kann ich sie vor Missbrauch schützen? Auch darüber muss sich die Systembiologie Gedanken machen. Der Zürcher Systembiologe Ernst Hafen findet es schade, dass die Datengewinnung für die Forschung auf so viel Zurückhaltung, ja Ablehnung stößt. Er hat darum die genossenschaftliche Plattform MeData gegründet. Dort können Bürgerinnen ihre Gesundheitsdaten freiwillig zur Verfügung stellen. Das Besondere: Die Datenspender entscheiden selbst, welche Forschungsprojekte ihre Daten verwenden dürfen. Außerdem können sie vorschlagen, was die Forscherinnen untersuchen sollen. Etwa: Wie wirkt Kaffee auf den Darm? Was tun Wechselduschen für die Gesundheit? Hafen möchte das Vertrauen in die Wissenschaft wiederherstellen und zeigen, welche Macht und Freiheit wir durch unsere Daten haben oder haben könnten. Denn je mehr Daten Forschern zur Verfügung stehen, desto besser können sie den Körper verstehen und Krankheiten vorbeugen. Tagtäglich geben wir Unmengen an Daten von uns preis, meist ohne groß darüber nachzudenken. Durch Röntgenbilder beim Zahnarzt und Fitness-Tracker, aber auch bei der Google-Suche, Online-Käufen und Social-Media-Aktivitäten. Die Liste ist nahezu endlos. Und was bekommen wir dafür? Personalisierte Werbung. Wäre es nicht viel besser, personalisierte Gesundheitstipps zu erhalten, die uns vor Krankheiten bewahren? Spork, Hafen und viele weitere Systembiologen sehen es so. Die Entwicklung ist längst nicht mehr aufzuhalten. Machen wir also das Beste daraus, indem wir uns um maximalen Schutz der Daten bemühen und dafür sorgen, dass nur seriöse Forschungsstellen und Unternehmen Zugang zu ihnen erhalten. Denn bei allen berechtigten Sorgen: Die Vorteile für Gesundheit und Gemeinwohl sind unschlagbar. Spork prophezeit, dass der Handel mit Gesundheitsdaten explodieren wird. Große Unternehmen wie Google, Apple und Amazon sind schon jetzt dabei, sich ein möglichst großes Stück vom Kuchen zu sichern. Doch auch für Normalbürger erschließen sich neue Möglichkeiten. Bald könnte jeder von uns zusätzlich zum Bankkonto ein Datenkonto haben. Datenanlageberater helfen uns, unsere Daten bestmöglich anzulegen. Jeder Mensch, ob arm oder reich, mit oder ohne Abitur, könnte mit seinen persönlichen Daten Geld verdienen und gleichzeitig Forschungsprojekte unterstützen, die allen zugutekommen.
Kurz und gut: Solange wir ausreichende Schutzvorkehrungen treffen, muss das Sammeln von Gesundheitsdaten kein Nachteil sein, sondern dient im Gegenteil unser aller Wohl.
Der Run auf Gesundheitsdaten hat also längst begonnen. Doch wo kommen all die Daten eigentlich her? Und was können wir konkret damit anfangen?
Blink Nummer 8. Ein Navi fürs Leben.
Das eine Glas wird mich schon nicht umbringen. Joggen kann ich auch morgen noch. Für Entspannungsübungen habe ich wirklich keine Zeit.
Eigentlich sollten wir es besser wissen. Doch wir reden uns ein, dass es uns schon nicht treffen wird. Die Liste der chronischen Volkskrankheiten sagt etwas anderes. Leiden wie Allergien, Adipositas, Typ-2-Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen häufen sich. Wäre es da nicht hilfreich, wenn wir jemanden hätten, der uns individuelle Gesundheitsempfehlungen gibt und uns in Echtzeit vor gefährlichen Kipppunkten warnt? Sozusagen ein Navi für gesundes Leben. In Ansätzen gibt es das Gesundheitsnavi bereits. Fitness-Tracker zählen unsere Schritte, messen Schlafphasen, Puls oder Atemfrequenz und warnen uns, wenn wir in einen ungesunden Bereich geraten. Doch das ist erst der Anfang. Auf der ganzen Welt basteln Forscher an Hightech-Lösungen für ein gesundes Leben. Forscherinnen aus Südkorea und den USA testen beispielsweise schlaue Kontaktlinsen. Sie messen anhand der Tränenflüssigkeit den Blutzuckerspiegel von Diabetespatienten und geben bei Bedarf ein Medikament ab, um Netzhautschäden zu verhindern. Es gibt erste tragbare Minilabore, die per Smartphone alle möglichen Vor-Ort-Untersuchungen anstellen. Sie messen Hämoglobinwerte, den Cortisolspiegel oder den Elektrolytgehalt im Schweiß. Sie können sogar Ultraschallaufnahmen von Organen machen. Anschließend wird das medizinische Selfie ausgewertet und die Resultate gelangen per Internetverbindung an Großrechner. Diese gleichen die Ergebnisse mit Datenbanken ab und können gegebenenfalls gleich Vorschläge machen, wie wir uns am besten verhalten. Denkbar sind auch Implantate, Wearables, in Kleidung eingenähte Messgeräte oder winzige Sonden, die wie Mini-U-Boote durch die Blutbahn sausen und biomedizinische Daten sammeln. Falls dir das alles ein wenig unheimlich erscheint, denk nun mal daran, wie normal es heute ist, dass Menschen mit Herzschrittmachern herumlaufen. Manche Kritiker befürchten indes, die biotechnischen Gadgets würden uns bevormunden und unfrei machen. Spohr kontert, dass das anfangs auch viele von den Navigationsgeräten fürs Auto dachten. Heute ist das Navi für die meisten unverzichtbar. Und schließlich sagt es uns lediglich, welche Route die beste ist. Ob wir sie nehmen, entscheiden wir selbst. Wenn wir links statt wie empfohlen rechts abbiegen, berechnet das Navi einfach eine neue Route. Computer zwingen uns zu nichts und sie sind auch nicht nachtragend.
Kurzum, was wir brauchen, ist eine biotechnische Gesundheitsvorsorge, die uns durchs Leben navigiert und uns hilft, gesundheitliche Kipppunkte zu umgehen.
Natürlich sind all die Gadgets und Testverfahren derzeit noch sehr teuer. Doch das ändert sich bereits. Und was die digitale Systemmedizin uns langfristig an Geld, Zeit und Leid ersparen kann, ist kaum zu beziffern.
Das war unser Einblick in die Welt der Systembiologie von Peter Sporks Die Vermessung des Lebens. Wie sieht sie also aus, die Vermessung des Lebens? Die Antwort liefert uns die Systembiologie. Sie sammelt möglichst viele Daten aus allen Bereichen unseres Lebens und wertet sie mit Hilfe von Algorithmen und künstlicher Intelligenz aus. So kann sie Prognosen darüber erstellen, wie sich das System Mensch unter bestimmten Voraussetzungen entwickelt. Der Nutzen liegt auf der Hand. Je besser wir unseren Organismus verstehen, desto besser und schneller erkennen wir, wenn etwas falsch läuft. So können wir rechtzeitig eingreifen und Krankheiten vorbeugen, bevor sie entstehen. Zum Schluss möchten wir allen Skeptikern noch einen kleinen Denkanstoß mitgeben. Stell dir vor, du stehst mitten im Leben und erfährst plötzlich, dass du unheilbar krank bist. Obendrein eröffnet dir deine Ärztin, dass deine Krankheit vermeidbar gewesen wäre. Du hättest nur hier und da deinen Lebensstil ein klein wenig ändern müssen. Und all das Leid wäre dir erspart geblieben. Wie würde sich das anfühlen? Wir möchten dir damit keine Angst machen. Im Gegenteil. Es ist nie zu spät, seine Gewohnheiten zu ändern und die Weichen in Richtung Gesundheit zu stellen. In diesem Sinne, gib auf dich Acht. Wir hoffen jedenfalls, dass wir deinen Blick für die systemischen Zusammenhänge im Leben schärfen konnten und freuen uns, wenn wir uns bald wieder hören.